Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar, das Autorenmagazin vom 9. Januar 2008.
Herzlich willkommen zur Bücherbar. Am Mikrofon für Sie Richard Schäfer und Andrea Betzig und heute zu Gast bei uns Anne Gallinat.
Guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. Sie gehören ja zu den Autorinnen und Autoren, die schon Bücher veröffentlicht haben, bei 4 Verlagen, habe ich gesehen. Wie ist denn die Situation jetzt bei Ihnen? Klingeln die Verlage bei Ihnen oder müssen Sie noch bei den Verlagen klingeln?
Also ich muss auf jeden Fall noch bei den Verlagen klingeln. Bislang sieht man ja auch, das waren eher sehr kleine und winzige Verlage. Und man träumt eigentlich davon, mal in einem richtigen Verlag unterzukommen, ist aber sehr, sehr schwierig heutzutage.
Wobei der Auer Verlag ja schon bei den Schulbüchern ein ziemlich renommierter Verlag ist und da reinzukommen, ist ja nicht so ganz ohne, denke ich mal.
Ja, das war ein großer Zufall. Also ich habe selbst ein 11-jähriges Kind und in seine Schulklasse spielt jedes Jahr in der Weihnachtszeit ein Märchenstück. Und die habe ich eben geschrieben und bearbeitet, eigentlich nur für den Schulgebrauch. Und dann dachte ich, ich schicke es einfach mal im Schulbuchverlag. Schaden kann es ja auch nicht, sind ja sowieso schon fertig. Und habe es hingeschickt und habe sofort eine Zusage bekommen, weil da einfach Bedarf besteht. Die Lehrer können nicht selber Stücke schreiben und freuen sich über Theaterstücke für eine ganze Grundschulklasse.
Das war sozusagen eine Punktlandung. Sie haben aber 3 verschiedene andere Verlage noch für Ihre Bücher und Erzählungen gewinnen können. Wie sind Sie an die rangekommen?
Also der erste ist wirklich nur ein winzig Verlag gewesen. Der gehört irgendwo nur einer Dame, die Buchhändlerin ist und sich mal versuchen wollte. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich sie gefunden habe. Ich glaube, die ist sogar auf mich zugekommen. Aber so ein ganz kleiner Verlag hat natürlich eben auch nur sehr wenig Möglichkeiten. Den Roman, den Wiesenburg Verlag, habe ich über einen bekannten Freund gefunden, der dort veröffentlicht hat. Und den dritten Verlag fürs Kinderbuch Straßenhändler eigentlich auch nur ganz zufällig.
Gibt es so etwas wie eine Verlagsbindung, wenn Sie jetzt mal bei einem Verlag geschrieben haben, beispielsweise bei Auer, dass Sie dann immer wieder dahin gehen?
Nee, für mich eigentlich noch nicht. Also es sieht dann wieder anders aus bei bekannteren Autoren. Da kann es sowas geben, aber im Moment ist man eigentlich eher froh, wenn man überhaupt einen Verlag findet.
Gibt es denn auch Verlage, die Ihnen persönlich Schreibaufträge erteilen? Sagen, schreibt doch mal zu dem und jenem Thema was.
Schön wäre es. Bis jetzt nicht, nie.
Können Sie denn vom Schreiben leben, Frau Gallinat?
Nein.
Also das heißt, es ist ein Hobby?
Nein, ich bin schon hauptberuflich Autor. Ja. Das funktioniert aber wirklich nur, indem man so und so viele Nebenjobs macht. Also sonst kann man davon nicht leben.
In Ihrer Biografie sind Sie ja schon so ein bisschen in diese, also von der Ausbildung her, in die kreative Richtung. Also Sie haben studiert Filmwissenschaft und Dramaturgie. Mhm. Wann haben Sie gesagt, ach nee, ich schreibe jetzt doch keine Schauspielstücke, sondern Bücher?
Eigentlich schon vorher. Also es war ja noch zu DDR-Zeiten, nach einem Studium gesucht, wo irgendwo eine Autorenausbildung mit dabei ist. Und das Germanistikstudium zu DDR-Zeiten, also hat mich nicht so sehr überzeugt, was da gemacht wurde. Und ich wusste eben, dass die Filmhochschule eine gute Autorenausbildung anbietet. Und da habe ich mich dort beworben und eigentlich eher gedacht, so über einen Umweg, Drehbuch ist ja auch ganz schön, dann irgendwo mal irgendwann in den literarischen Bereich überzuwechseln.
Da sind wir ja bei einem Stichwort, was man nicht so häufig hat, eine Ausbildung für einen Autor. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, es ist schwierig. Also heutzutage werden ja viele Ausbildungen angeboten. Es geht sogar so weit, dass man anbietet, eine Hausfrau zur Schriftstellerin zu machen. Das geht natürlich nicht. Aber man kann irgendwo etwas Grundhandwerk lernen. Das ersetzt die Begabung nicht, ist aber unabdingbar notwendig. Und dazu gehört Dramaturgie, also wie man eine Geschichte spannend macht, wie man Dialoge schreibt, wie Figuren in eine Geschichte eingebunden werden. Also eine ganze Menge Dinge, die auch vermittelbar sind.
War das für Sie der Grundstock? War das für Sie hilfreich, weil Sie gesagt haben, Sie haben vorher ja schon mit dem Beruf Autor geliebäugelt. Hat Sie das weitergebracht?
Doch, auf jeden Fall. Also überhaupt dieses ganze Studium auch in den Filmbereich mit reinzugucken und es eigentlich als Möglichkeit, Film auch immer noch im Hinterkopf zu behalten.
Und wenn man dieses Studium macht, inwieweit wird man dann aufs Leben als Autor vorbereitet? Also das heißt eben diese ganze Verlagsarbeit, die Vermarktung, etwas zu schreiben, was man auch verkaufen kann und nicht, was einem nur selber gefällt.
Da muss man das unterscheiden. Das war ja noch, ich habe zwischen 86 und 90, also mitten in die Wendezeit hinein studiert. Und damals war das kein Problem. Also damals stand schon vorher fest, wo man nach dem Studium wieder arbeiten würde. Also ich wäre dann zum DEFA Spielfilm als Dramaturg gekommen. Und da musste man sich darüber keine Gedanken machen. Insofern gab es da auch keine Vorbereitung. Also wir sind nach der Wende erstmal voll ins große dunkle Loch gefallen und mussten sehen, wie wir es machen.
Zu Gast in der Bücherbar heute Anne Gallinat aus Saalfeld und sie stellt uns jetzt einige ihrer Werke vor.
Ja, ich lese zuerst aus meinem allerersten Buch, einem Kinderbuch, Fiedel, Schniedel, Lumpensack. Das ist ein Kinderbuch für Kinder ab 8 Jahren und ich lese das erste Kapitel. Es heißt Von Zauberei und schönen Katzenaugen. Es war früh am Morgen. Noch lag der Nebel dick und schwer über dem kleinen Flüsschen, das unterhalb der großen Berge leise dahin plätscherte. Zwischen Bergen und Flüsschen stand eine alte Kaserne. Früher lebten hier Soldaten, doch das war lange her. Seit die Kaserne keine Kaserne mehr war, wurde sie nur noch das Blaue Wunder genannt. Über die Wunder im Blauen Wunder konnte man streiten. Die Erwachsenen lachten darüber. Die Kinder wussten es besser. Doch dass das Haus wirklich blau war, wurde von niemandem bezweifelt. Es war kein gewöhnliches Blau, noch von den Gipfeln der großen Berge sah man es zauberisch schimmern, als hätte es die Kraft, aus sich selbst heraus zu strahlen, wie ein Stern am Nachthimmel. Im Treppenhaus des Blauen Wunders dachte man nicht mehr an Zauberei. Es war breit und hoch, auf jeder Etage schlossen sich lange, finstere Gänge an. Die Wände waren mit Tomatenketchup, Fußstapfen und Rußspuren verschmiert. Überall lagen verfaulte Obstschalen, Blechdosen und vergilbte Zeitung herum. In den Gängen duftet es aufdringlich nach einem Gemisch aus Hundekot und angebrannten Zwiebeln. Seit die Kaserne nicht mehr von Soldaten bewohnt wurde, lebten Leute hier, die sehr, sehr wenig Geld und meistens keine Arbeit hatten. Noch war es still in den langen, dunklen Gängen des Hauses. Die Ruhe täuschte. In einem der oberen Stockwerke wurde plötzlich eine Tür aufgerissen. Eine wütende Stimme hallte durchs ganze Treppenhaus. »So ein Fasel, Hannes, so ein Spinner, mach dich runter, los, hau ab, bequatsch von mir aus deine Königin mit deinem Lügenkram, mich nicht.« Krachend fiel die Tür wieder ins Schloss. Noch hinter der Tür hörte man es zornig grollen. Im Hausflur blieb ein blasser, dünner Junge zurück. Es war Steve. Gleichmütig zuckte er die Achseln und dachte, »Lass'n schreien, ist ebenso. Mit den Stiefvätern ist es auch nicht besser als mit den Stiefmüttern.« Eigentlich war Steve schon 10 Jahre alt. Doch das glaubte man ihm nicht, weil er klein und mager wie ein Straßensperling war. Manche zeigten ihm sogar einen Vogel und sagten, du spinnst ja. Leider wurde Steve nicht nur von seinem Stiefvater für einen Spinner gehalten. Damit hätte Steve leben können. Der Stiefvater liebte ohnehin nur seinen Hund Wotan und sonst niemanden. Aber selbst die Kinderbande nahm ihn nie so richtig ernst. Am allerwenigsten die Königin vom Blauen Wunder. »Bist ein Lügenfritze«, sagten sie, »ein verrückter Spinnemann.« Und das eigentlich nur, weil Steve Ideen hatte, die so märchenhaft waren wie die blaue Farbe des Blauen Wunders. Die Kinder lachten über seine komischen Einfälle. Am meisten lachte Königin Katharina, obwohl sie schon sehr groß und fast ein bisschen erwachsen war. Auf jeden Fall war sie älter als die anderen Kinder. Sie ging schon in die 6. Klasse. Wenn Katharina lachte, zeigten sich in ihren wundervollen Katzenaugen Tränen, die wie Perlen glänzten. Steve mochte insgeheim die kleinen Glitzerperlen in Katharinas Augen. Doch dass sie über ihn lachte, tat ihm weh. Er wollte ihr ein Schiff schenken, ein richtiges Schiff, mit 5 Masten und Segeln aus bunt schillernder Seide. Es sollte auf dem kleinen Flüsschen segeln, weit, weit fort, bis zur Ostsee mindestens. Auch darüber lachten die Kinder. Lustig glitzerte es in Katharinas Katzenaugen, wenn sie sagte, Hauptsache, der Faxenclown bringt uns zum Lachen. Selbst die Mutter glaubte ihm nicht. Sie sagte nur, kein Verstand und nischt auf die Rippen. Tatsächlich war Steve so mager, dass sich seine Rippen deutlich unter dem engen T-Shirt abzeichneten. Da kann man ja Klavier draufspielen, meinte die Mutter. Und der Stiefvater fügte regelmäßig hinzu, der weiß ja nicht mal, was den Mann zum Manne macht. Um es Steve zu zeigen, winkelte er seinen Arm an und ballte seine Hand zur Faust. Steve musste dann den harten Buckel auf dem Oberarm befühlen und bewundernd sagen, Mann, oh Mann. Wenn Steve sein dünnes Ärmchen einklappte und die Finger kräftig zusammenpresste, zeigte sich nicht einmal der kleinste Ansatz eines Müskelchens. Königin Katharina kicherte vergnügt, wenn sie sah, was nicht vorhanden war. Da Steve die Glitzerperlen in Katharinas Augen heimlich mochte, zeigte er ihr wieder und wieder, was ihn eigentlich beschämte und auch ein bisschen traurig machte. Der Gedanke an die Königin ließ Steve, der noch immer am Treppenhaus stand, tief aufseufzen. Ein Kummer bedrückte ihn, lastete schwer auf ihm wie ein Kartoffelsack. Im blauen Wunder passierten keine Wunder mehr. Und das mitten in den Sommerferien. Königin Katharina langweilte sich. Seit 3 Tagen hatte sie nicht gelacht. Keine einzige Lachträne zeigte sich in den wundervollen Katzenaugen. Steve hätte es verhindern müssen. Im Hofstaat der Königin war er der Narr, der Possenreißer, der Faxenclown. Doch es war, als ob Steve seine Späße verloren hatte, wie andere ihr Taschentuch. Noch einmal seufzte Steve und dachte, wenn wenigstens die Zauberin ein bisschen zaubern würde. Sein Kummer war nur zu begründet. Auf dem riesigen Kasernenhof herrschte unheimliche Stille. Unter dem einzigen Baum, einer absterbenden Eiche, deren tote Äste bedrohlich in den Himmel griffen, saßen Königin Katharina und die anderen Kinder. Katharina thronte schläfrig auf einem zerschlissenen Korbstuhl. Ihre Haltung war ganz und gar nicht königlich. Verdächtig klapperten die Augendeckel, kein stolzer Katzenblick. Es sollte noch schlimmer kommen, die Königin gähnte. Einmal, zweimal, dreimal. Betreten stand der Hofstaat da, die Kammerfrau Lisa, der Spielemeister Toni, der Wachmann Fabio und selbst Juliana, das kleine Königskind. Da niemand etwas sagte, sprach die Königin ein echtes Königinnenwort. Ihr seid ja schlapp wie leere Säcke. Ihre Katzenaugen gingen in die Runde, ein Funkeln war darin wie in den Augen einer zornigen Löwin. Wachmann Fabio war rein äußerlich das ganze Gegenstück zu Steve, groß und stark und mit deutlich sichtbaren Muskeln. Um der Königin zu zeigen, dass er nicht schlapp wie ein leerer Sack war, straffte er seinen Körper und schlug die Hacken zusammen wie ein Soldat. Die Kammerfrau Lisa versteckte sich hinter seinem breiten Rücken. Lisa hatte vor allem Angst, vor Spinnen, Kröten und sogar vor Fliegen. Am meisten fürchtete sie Katharinas Königinnenworte. Spielemeister Toni versuchte kühl zu bleiben, trotzdem bekam sein Gesicht fast die gleiche Farbe wie sein Rotschopf. Steve aber senkte den Kopf und dachte wieder, wenn doch die Zauberin bloß zaubern würde. Nur die 4-jährige Juliana blickte sorglos drein. Sie war das Königskind und Königskinder müssen keine Königin zum Lachen bringen. Wenn ein echtes Königinnenwort nicht reicht, braucht man ein mächtiges. Das ließ nicht lange auf sich warten. Heut suche ich mir den größten Schlappsack unter euch. Ab morgen wird mit dem nicht mehr gespielt. Eine ganze Woche nicht. Ihr werdet schon sehen, wie eine müde Königin es Müdemachern macht. Dann gähnte Katharina zum vierten Mal, denn das mächtige Königinnenwort hatte sie mächtig angestrengt, und gähnend fragte sie Steve: »Was ist denn nun mit deinem Schiff?« Das war keine ermutigende Frage für Steve. Trotzdem verteidigte er sich. So schnell geht das nicht. Fabio zeigte, dass er nicht zufällig Katharinas Wachmann war. Wieder schlug er die Hacken zusammen und sagte streng: »Ist doch Spinnerei mit seinem Schiff. Der flunkert dir was vor und lacht sich eins. Der Faselhannes will dir einfach nicht gehorchen.« Die ängstliche Lisa wagte sich ein kleines Stückchen hinter Fabios Rücken hervor. Immerhin, es ging nicht gegen sie, einem anderen drohte die Strafe der Königin. Deshalb stimmte sie Fabio nicht nur zu, sondern ergänzte ihn: »Der ist doch viel zu murkelig zum Schiffe bauen.« Selbst die kleine Juliana mischte sich ein, obwohl sie noch nicht richtig »Sch« sagen konnte. »Ein Ziffbauer darf nicht wach sein.« Eigentlich hatte auch Toni Angst vor Katharinas Strafe, aber dass man gemeinsam gegen Steve vorging, gefiel ihm ganz und gar nicht. Bestraft werden durfte nur, wer etwas Böses getan hatte. Steve hatte nichts Böses getan, so sah es Toni. Obwohl sein Kopf vor Aufregung knallrot wie eine Tomate wurde, setzte er sich für Steve ein. So ein Schiff, das kann Jahre dauern. Katharina verdrehte die Katzenaugen. »Da muss ich wohl erst Oma werden.« Die Kinder lachten, nur Katharina nicht. Ihr Blick traf Steve, kein sanfter Katzenblick. »Und sonst? Wenn schon kein Schiff, dann will ich wenigstens ein bisschen lachen.« Steve grübelte und grübelte und schwieg. Eine Königin, die lachen möchte, will nicht, dass man schweigt. Katharina entschied: »Ich glaube, Steve ist heute der größte Schlappsack.« Lisa kam jetzt ganz hinter Fabios Rücken hervor. Die Gefahr war vorüber, fast. Sicherheitshalber bestärkte sie die Königin. »Der hat dich schon seit 3 Tagen nicht zum Lachen gebracht.« Steve senkte den Kopf. Am liebsten hätte er geweint. Leer würden Katharinas Katzenaugen blicken, eine ganze Woche lang, wenn ihm jetzt nichts einfiel. War's Zufall? Glück im Unglück? Oder vielleicht doch ein Wunder? Am anderen Ende des Kasernenhofes war plötzlich ein gewaltiges Krachen zu hören, dann ein Klirren, kurz darauf ein Stöhnen und schließlich die Stimme der Zauberin. Katharina horchte auf, Steve hielt den Atem an, denn wenn die Zauberin zauberte, wurde niemand bestraft. Die Zauberin hieß eigentlich Barbara Lehmann. Rein äußerlich war ihr nichts Ungewöhnliches anzumerken. Sie sah aus wie ein großer Junge. Niemals trug sie Röcke oder Kleider. Meistens sah man sie in einem verwaschenen Monteuranzug. Barbara Lehmann redete nicht viel. Wenn sie doch einmal sprach, kamen unverständliche Worte über ihre Lippen. Da war von Drosselklappen, Stoßfängern, Getriebeträgern, Tassenstößeln, Zahnflanken und Axialspiel die Rede. Sie hatte eine Leidenschaft, ihr Auto, einen altersschwachen Fiat Uno. Von früh bis abends hämmerte, schweißte, schraubte, putzte sie an ihrem Auto herum. Deshalb war sie natürlich noch lange keine Zauberin. Mit dem Zaubern ging es so. Zunächst passierte etwas mit dem Auto. Eine Lampe explodierte oder eine Öllache breitete sich in Windeseile auf dem Hof aus. Oder. Dann kroch Barbara Lehmann unter ihrem Auto hervor und sah sich den Schlamassel an. Dann stöhnte sie und danach kam er. Ein Zauberspruch, auf den man sich verlassen konnte. Immer. Und immer fing er mit den gleichen Worten an. Daran erkannte man, dass er auch wirklich echt war. Es fehlte nur noch das. Es fehlte nur noch, dass das Haus abbrennt, hatte sie zum Beispiel im letzten Winter angekündigt. Es kam zwar nur ein Wohnungsbrand, aber am ganzen Haus breiteten sich Qualmwolken aus und die Feuerwehr rettete 2 Kätzchen vom Dach. Ein andermal sagte sie voraus, es fehlte nur noch, dass das Dach einstürzt. In der folgenden Nacht schlug der Blitz in einen Schornstein ein, der zerbrach und schlug im Hinunterfallen ein Loch in das Dach. Noch immer hielt Steve den Atem an. Der Zauberspruch ließ diesmal lange auf sich warten. Endlich kam er. Er klang ein bisschen merkwürdig, aber echt war er. Es fehlte nur noch, dass der schwarze Mann kommt. Die Königin blickte stolz und geheimnisvoll. Nicht zu Steve, aber sie sprach wieder mit ihm. Sie sagte nur einen Satz, da hast du aber Glück gehabt.
Frau Kalina, Sie kommen ja eigentlich aus der Filmbranche. Wann haben Sie sich denn den Kinderbüchern zugewandt?
Also das war auch wie immer eher ein Zufall. Nach der Wende wusste ich also eigentlich zunächst gar nicht so richtig, was ich machen sollte und hatte aber zufällig von einer Radiosendung der Ohrenbär gehört. Die läuft, glaube ich, immer noch irgendwo auf dem MDR oder ich weiß nicht, welcher Sender. Und die haben damals Kinderreihen gemacht, 7 Minuten lang. Es musste irgendwo immer eine ungerade Anzahl von Serien sein. Und eigentlich hatte ich es dafür geschrieben. Und als ich fertig war, wechselte die Redakteurin. Eine Jüngere fing an und hat das ganze Konzept für jüngere Kinder umgestellt. Und da passte die Geschichte nicht mehr rein. Und dann dachte ich, jetzt habe ich es aber geschrieben. Nun schreibe ich es eben als richtiges Buch zu Ende.
Der Leser spürt in den Kinderbüchern oder in den Auszügen, die ich gelesen habe, dass Sie sozial engagiert sind, dass Sie ein Herz für die Schwachen haben. Wo kommt diese Haltung her?
Also erstmal habe ich schon als Kind selbst mal lange in einem Haus mit sehr vielen sozial schwachen Familien gelebt. Und dieses Haus hier, das Blaue Wunder, da ist auch ein direktes Vorbild. Das war mein erstes Wohnhaus in Saalfeld gewesen. Und da haben also zunehmend und immer mehr sehr sozial schwache Familien gewohnt und ich hatte also auch ständig Kontakt mit ihnen. Und natürlich auch mit den Kindern, weil ich ja selbst auch ein Kind hatte und dadurch hat sich sicher auch ein bisschen ergeben.
Sie haben auch in Ihren Märchen den Bezug ganz konkret zu Kindern hergestellt. Das heißt, Sie möchten, dass die Märchen von Grundschulklassen gespielt werden. Wie kommt man denn an Anne Galinat ran, wenn man als Schulklasse jetzt sagt, die möchte ich haben?
Ja, also einmal in Saalfeld weiß man es natürlich, aber ich bin also auch Mitglied des Friedrich-Bödiger-Kreises in Thüringen. Das ist also ein Verein von einem Lehrer begründet, der also das Lesen von Kindern und Jugendlichen fördern soll. Und in diesem Verein sind sowohl Schulen als auch Bibliotheken als auch Autoren Mitglieder. Das veröffentlicht ein Heftchen und die Schulen haben also die Möglichkeit, über das Heftchen sich Autoren herauszusuchen. Und wer Mitglied des Vereins ist, muss also dann auch nur einen recht geringen Betrag bezahlen und der Autor bekommt trotzdem ein angemessenes Honorar für die Veranstaltung, die er macht.
In dem Buch Straßenhändler geht es um ein Waisenkind, also auch wieder ein Kind, das also sozial benachteiligt ist. Dieses Buch ist schon verlegt worden und ich glaube, in irgendeiner Internetseite habe ich gesehen, es gibt es nicht mehr. Kann das sein?
Also kann ich mir kaum vorstellen, dass es nicht mehr gibt, denn das ist auch nur ein kleiner Verlag, also er kann eigentlich noch nicht alles verkauft haben. Dann lese ich aus dem Kinderbuch Straßenhändler auch das erste Kapitel. Es heißt Uli Rappelkopf. Es ist zum Verzweifeln, zum Heulen, zum Brüllen, zum Um-sich-Schlagen und sonst noch was. Es nützt Uli nichts, rein gar nichts. Das Urteil seiner 52 Ersatzschwestern und Brüder im Kinderheim Sonnenland steht felsenfest. Egal, was Uli tut, egal was Uli sagt, jedes Mal werden 52 Köpfe geschüttelt, es wird 52 Mal tief aufgeseufzt und 52 Kinder sagen einen Satz, Uli ist ein Rappelkopf. Dabei gibt sich Uli alle erdenkliche Mühe, ganz normal zu sein. Doch schon bei klitzekleinen Kleinigkeiten geht es los. Jeden Morgen zerkratzt sich Uli mit einem nassen Kamm den Kopf, um sein strubbeliges Haar in Form zu bringen. Schon eine halbe Stunde später ist alles zerwuschelt und zerruschelt. Wie Kraut und Rüben, sagt die Erzieherin Frau Neunübel. Ullis Pullover aber scheinen mit geheimnisvollen Kräften ausgestattet zu sein. Kaum hat er sie frisch angezogen, ist ein Fleck darauf. Niemand weiß woher. Die sind magnetisch, erklärt Ulli. Doch weder Frau Neunübel noch seine 52 Notgeschwister glauben an magnetische Pullover. Keiner glaubt an Dinge, an die Ulli glaubt. Und das ist das Allerschlimmste. Wenn Ulli am Morgen erzählt, heute Nacht hat mir ein Riese beigebracht, wie man ein Fahrrad baut, das richtig fliegen kann, dann hört er 52-faches Lachen. Die Lehrerin in der Schule ist erschüttert. Larifari, Kokolores, Firlefanz, ruft sie entgeistert aus. Und sich zur Ruhe zwingend, fügt sie noch hinzu. Du bist 10. Wer in die 4. Klasse geht, der sollte wissen, dass es Riesen nicht einmal im Traum gibt. Frau Neunübel gibt ihr Recht, indem sie festlegt, Träume sind Schäume. Ulli holt trotzdem sein Fahrrad aus dem Keller. Er erforscht heimlich den Schrottplatz und stöbert einen Motor auf, der sogar noch funktioniert. Gemeinsam mit dem Hausmeister Friedwart Seele baut er mächtige Flügel aus Sperrholzlatten. Ulli erklärt Herrn Seele, was er von dem Riesen gelernt hat. Leicht müssen sie sein. Man muss sie ganz genau berechnen, damit es mit dem Auftrieb klappt. Der Hausmeister hat einen großen Vorzug für Ulli. Er fragt nichts, er sagt nichts, er spricht nie. Wenn man etwas von ihm will, dann fängt er einfach damit an. 52 Augenpaare verfolgen, wie aus Ullis Fahrrad ein Flieger wird. 52 Kinder verfolgen auch den Jungfernflug von Ullis Fahrrad. Ulli lässt den Motor an, er knattert und brüllt, er stößt bläuliche Qualmwolken aus, die den ganzen Hof des Kinderheims Sonnenland in undurchdringlichen Nebel hüllen. Auch Ulli und sein fliegendes Fahrrad. Als die Qualmwolke verflogen ist, sieht man zunächst, dass die Sperrlattenflügel verkohlt sind. Ullis Kraut- und Rübenschopf gleicht öligem Meertang. Sein magnetischer Pullover ist rußig angeschwärzt. Aber Ullis Lächeln ist triumphierend und siegesgewiss. Ein bisschen ist es schon geflogen, fast 2 Meter hoch, stellt er voller Stolz fest. 52 Kinder brüllen und gackern. Ulli ist ein Rappelkopf, Ulli ist ein Rappelkopf. Freilich, die Qualmwolke hat Ulli unsichtbar gemacht. Niemand konnte Ulli fliegen sehen. Und was man nicht gesehen hat, das muss man auch nicht glauben. Da hilft es auch nichts, wenn Ulli von Fee Meckernich erzählt, die bekannt für ihre blauen Qualmekünste ist. Im Gegenteil. Aus dem Gackern im Hof wird ein Wiehern. Das Kinderheim Sonnenland gleicht einem Fohlenhof mit 52 wild gewordenen Pferdchen. Die herbeieilenden Erzieher erweisen sich als ungeschickte Pferdehirten. Ihr Schimpfen und Zetern ist gegen ungezähmte Fohlen machtlos. Im allgemeinen Lärmen werden ihre Stimmen nicht einmal gehört. Da braucht man einen Oberhirten, der die Sache voll und ganz im Griff hat. Frau Neunübel ist nicht nur Erzieherin, sie leitet das Heim, sie ist der Oberhirt. Wenn niemand mehr gehört wird, Frau Neunübel hört man immer. Auch jetzt zeigt sie, was in ihr steckt. Sie gebraucht ihre stärkste Waffe, ihre Stimme. Alle Bewohner des Kinderheims Sonnenland wissen, Frau Neunübels Stimme ist etwas Besonderes. Sie vermag, was sonst nur eine Blockflöte kann. Schrill und spitz dringt sie durch alle Gänge des Hauses, hallt in den Ecken wieder, überwindet jede Wand und jede Zimmertür des Kinderheims. Und das ist noch nicht alles. Wenn Frau Neunübel sich aufregt, verlassen ihre gespitzten Lippen keine gewöhnlichen Sätze. Kein Zetern, kein Schreien, nicht einmal Schimpfworte. Nein, in durchdringendem Blockflötenton schmettern kluge Sprüche durch das Haus. 52 wiehernde Fohlen, ein verkohltes Fahrrad und ein rußgeschwärzter Ulli sind Grund genug zum Flöten. Diesmal ist Frau Neunübels Blockflötenstimme bestimmt noch kilometerweit zu hören. Sie tirilliert, quirliert und quinkeliert in den höchsten Tönen. Ihr erster Spruch zähmt 52 wilde Fohlen. So mancherlei Mützen, so mancherlei Narren. Das Wiehern verstummt augenblicklich. Im Nu verwandeln sich die Pferdchen in lauter, brave, stille Kinder. Der zweite Spruch trifft Uli. Leichtsinn und Dummheit sind Nachbarn. Das Fahrrad wird im Schuppen eingeschlossen. Uli muss in die Badewanne, sein magnetischer Pullover in die Waschmaschine. Doch weder das Fohlenwiehern noch Frau Neuenübels Sprüche haben aus Uli Rappelkopf einen normalen Menschen gemacht. Schon am nächsten Morgen erfahren 52 Notgeschwister Ulis nächsten Traum. Heute Nacht hat mir ein Pferd erzählt, wie man Tiere baut, die richtig sprechen können. 52 Kinder zeigen ihm einen Vogel und nennen ihn Döskopf, Schussel, Schwarmgeist, Träumer und natürlich Rappelkopf. Doch zwei Tage später sieht man Uli wieder mit Herrn Friedwart Seele in der Werkstatt sitzen. Schweigend hört sich Herr Seele an, was das Pferd erzählt hat. Auf dem Tisch vor ihnen herrscht ein wirres Durcheinander von Dingen, die Frau Neuenübel ohne weiteres als Müll bezeichnen würde. Aber in den folgenden Wochen verwandelt sich der Müll in die Giraffe Lilli, die aus Korken und Schaschlikstäbchen besteht, in das Eichhörnchen Hertha aus Eicheln und Kastanien mit einer Daunenfeder als Schwanz. Außerdem entsteht aus einem Gummiball ein Schweinchen mit dem Namen Dick und Muckel der Hase aus einem Kiefernzapfen. Am schönsten wird das Krokodil Beißer aus Holzresten und Drähten. Es kann sogar richtig mit dem Maul klappen. Die Tiere werden sogar von den Ersatzgeschwistern ausnahmslos bestaunt. Selbst Frau Neuenübels Spruch klingt anerkennend. Gutes Handwerk hat goldenen Boden. Jetzt sollen sie nur noch sprechen lernen, sagt Uli voller Stolz. Das Pferd hat mir gesagt. Was das Pferd gesagt hat, geht im allgemeinen Kichern voll ins Unter. Einer bringt es auf den Punkt, der rafft es nie. Der bleibt, was er schon immer war, ein verrückter Rappelkopf. Seinen wunderbarsten, schönsten Traum erzählt Uli niemandem. Er will ihn sich nicht madig machen lassen, von keinem. Mag sein, dass Fahrräder nicht fliegen und Tiere vielleicht nicht sprechen können, dieser Traum ist etwas anderes. Er kann nicht nur, er muss ganz einfach wahr sein. Uli träumt davon, dass eines Tages eine Mama kommen und ihn auf ewig aus dem Sonnenland entführen wird. Sein Traum hat ihm sogar gezeigt, wie seine Mama aussehen wird. Schmal und schlank wie ein Mädchen, mit verträumten, sanften Augen, einer frechen, sommersprossigen Stupsnase und einer Stimme, die so tief und weich klingt wie ein Kontrabass. Vorerst jedoch gibt es seine Mama wirklich nur im Traum. Uli ist ein Waisenkind, deshalb lebt er im Kinderheim Sonnenland.
Hier ist die Bücherbar auf Radio Funkwerk, Gast heute Anne Gallinat. Frau Gallinat, Sie haben neben den Kinderbüchern auch Erzählungen geschrieben. Erzählungen, bei denen mir auffiel, dass Sie auch immer wieder mal mundartliche Texte, Dialekte hineinbringen von Leuten, die da auftreten. Wie entstehen denn diese Figuren?
Eigentlich soll das mal eine Trilogie werden. Die hat jetzt den Arbeitstitel Geschichten von der Straße. Die ist also noch nicht veröffentlicht. In der dritten Geschichte arbeite ich noch. Und die handelnden Figuren haben alle reale Vorbilder. Die kenne ich also. Die leben in Saalfeld. Das heißt, einer ist inzwischen schon gestorben. Also ich kenne sie ganz einfach und habe sie frei dann in Geschichten verarbeitet.
Das heißt, Sie machen das, was Luther gesagt hat, dem Volk aufs Maul schauen.
So ungefähr.
Wann und wo haben Sie da Gelegenheit in Saalfeld?
Saalfeld ist ja auch eine Stadt, die zunehmend von jungen Leuten entvölkert wird. Und stattdessen, wenn man tagsüber in der Stadt ist, sieht man ja immer mehr Leute, die am Rande des Abgrunds leben.
Und aus einer der Geschichten hören wir jetzt einen kleinen Auszug, damit wir uns mal ein Bild von Ihren Erzählungen machen können. Welche Geschichte ist das denn?
Ja, ich lese aus der Geschichte Dr. Doktor. Allerdings nicht den Anfang, deswegen möchte ich zwei Sätze vielleicht vorausschicken. Also der Doktor, er heißt tatsächlich so, ist einst Chirurg gewesen, ist inzwischen dem Alkohol verfallen und lebt fast auf der Straße. Und das einzige Wesen, was er liebt und von dem er sich geliebt fühlt, ist sein Fahrrad, ein verbeultes, rostiges Ding, was er Ulrikchen nennt. Und mit diesem Ulrikchen lebt er also auch in seinem Gemach, kann man kaum sagen, also in einer verfallenden Ruine, die er als sein eigenes Haus beschlagnahmt hat. Ja, und eines Abends entdeckt er, dass seine Freundin Ulrikchen, das Fahrrad, ziemlich schmutzig ist und beschließt, mit ihr zum Duschtag in der Diakonie zu gehen. Das ist das dritte Kapitel. Wer auf der Straße lebt, wer nur noch ein halbes Dach überm Kopf hat, besitzt in der Regel keine Badewanne, nicht einmal ein Waschbecken. Einmal in der Woche ist Duschtag in der Diakonie und damit eine Gelegenheit für Leute wie Werner und Friedrich, etwas für die eigene Reinlichkeit zu tun. Den meisten Duschgästen jedoch geht es gar nicht vordergründig um Hygiene. Der Duschtag ist eine Abwechslung, eine Vergnüglichkeit für Menschen, die von den kostspieligen Belustigungen der Besitzenden ausgeschlossen sind. Werner und Friedrich, heute ausnahmsweise ohne Hütchen, duschen schon seit einer Stunde. Wenn schon, denn schon. Aus dem Duschraum hört man begeistertes Quietschen und lustig gurgelnde Laute. In der Kleiderkammer nebenan liegt Schwester Hedwig saubere Sachen für die beiden Männer bereit. Friedrichs Hütchen wird mit Schaum und Bürste auf Vordermann gebracht. Schwester Hedwig ist eine richtige, eine echte Schwester mit langem, graublauem Kleid und einer weißen Haube. Das Gesicht der Schwester strahlt eine kindliche Heiterkeit aus, obwohl sie schon lange eine alte Frau ist. Wenn die strenge Schwesternkleidung ihr nicht eine gewisse, ernsthafte Würde verleihen würde, könnte man sie für ein großes Mädchen halten. Wer den Herrn liebt, bleibt jung, sagt sie. Ihre Liebe zum Herrn hat eine ausgesprochen persönliche Note. Sie führt lange, sehr vertraute Gespräche mit Herrn Jesus. Auch jetzt, während sie für Friedrich und Werner aus dem Kleiderstapel nach geeigneten Hosen, Hemden und Pullovern sucht, spricht sie mit ihm. »Ach, Herr Jesus, hast's gesehen, wie die Hosen von Werner ausgeschlumpert sind? Dort dreht sich schon das Herz im Leibe, wenn man's sehen tut. Wir haben noch viel zu tun mit den Sorgenkinderchen von dieser Welt und ist kein Ende abzusehen mit dem Leid. Ich hab ja nur einen Werner und einen Friedrich und ein paar andere, aber du musst tüchtig wirken.« Sie seufzt auf. »Kennst denn nicht ein bisschen Sorgen, dass sie nicht so viele Bierchen trinken? Gib ihnen doch einen Stoß in die Rippen, wenn sie es übertreiben tun. Das muss richtig wehtun, bis hinein in Kopf.« Ihr Gespräch wird von einem lauten Krachen und Poltern auf dem Flur unterbrochen. Erschrocken rennt Schwester Hedwig nach draußen. Auf dem Flur steht der Doktor mit Ulrikchen. Ulrikchen hat eine lange Schlammspur auf dem Linoleum hinterlassen, aber auch die Kleidung des Doktors sieht mehr als abenteuerlich aus. Offensichtlich hat ihn sein Ulrikchen auf dem Weg zur Diakonie mehrfach abgeworfen. Schwester Hedwig schlägt die Hände überm Kopf zusammen und ruft aus, »Ach, Herr Jesus Christ, was mach ma nune?« Dann nimmt sie sich jedoch zusammen und sagt streng, »Herr Doktor, Ihr Fahrrad müssen Sie schon draußen lassen.« Der Doktor starrt sie zunächst fassungslos an. Doch sein glasiger Blick, eine aufsteigende Röte im Gesicht verraten, dass sich in ihm ein Wutanfall auswächst. Der lässt nicht lange auf sich warten. »Fahrrad?« fragt er bedrohlich nach. »Hoste Fahrrad gesorgt?« »Nu ja«, sagt Schwester Hedwig besänftigend, »das isse doch Fahrrad, oder?« Gereizt lacht der Doktor auf, bevor ihn die Wut vollends im Griff hat. »E Fahrrad! Sie hot gesagt, es is ein Fahrrad. Herste Schwester, das isse mei Ulrikchen. Und Ulrikchen isse ne feine Dame, kei gewöhnliches Weibsbild. Siehst du, die muss e Duschbad kriegen. Wegenst ihr bin ich hier, auf mei Reinlichkeit kennt ich verzichten. Und wennst es nicht begreifen tust, denn geh ich eben anderswohin, wo es mit der nächsten Liebe und Würde von feinen Damen noch bissel ernst genommen wird.« Das war immerhin ein Angriff auf ihre Fähigkeit zur Nächstenliebe. Schwester Hedwig ist ratlos. Wenn sie ratlos ist, berät sie sich mit dem Herrn. Ich bin da nur ein dummes Menschenkind. Nur sag mir bloß, wie ich verfahren muss. Du weißt doch immer Rat. Der Doktor aber hat sich unvermittelt beruhigt. Was ihm nach seiner Wut geblieben ist, ist eine große Traurigkeit. Leise sagt er, ich hab da sonst nischte mehr. Kein Wesen, was an ollen Doktor hängt. Dieser Satz bewegt Schwester Hedwig. Sie schließt ihre Beratung mit Herrn Jesus ab, indem sie gerührt feststellt, hast recht, du bist für Liebe über alles. Und wenn der Doktor nun mal sein Ulrikchen liebt, dann ist es ja noch immer besser, wie wenn er gar keinen liebt. Zum Doktor aber sagt sie, nur wenn Werner und Friedrich mit der Anwesenheit einer feinen Dame einverstanden sind. Werner und Friedrich sind nicht nur einverstanden, sie sind begeistert. Man hat nicht alle Tage eine feine Dame in der Dusche. Sie legen sich ins Zeug, bemühen sich um Ulrikchen wie Gentlemen. Die Dame wird eingeseift und abgeschäumt, da werden Speichen poliert, Dreckklumpen von den Reifen gebürstet, der Ledersattel wird geschrubbt und eingecremt. Nach einer weiteren Stunde sieht Ulrikchen natürlich noch immer nicht aus wie ein stolzer Renner. Der Doktor aber legt zufrieden fest, etze biste wieder, was de bist, e feine Dame.
Hier ist die Bücherbar auf Radio Funkwerk. Zu Gast Anne Gallinat und Sie haben ein Buch geschrieben, Der blutrote Ahornbaum. Worum geht es? Wie sind Sie auf den Titel gekommen? Und was ist so der grobe Inhalt dieses Romans?
Das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also ich sage erst mal ganz kurz, worum es geht. Die Hauptfigur dieses Romans, André Kaminski, ist Filmregisseur. Am Anfang des Romans bekommt er für einen Film, den eigentlich niemand mag, weil er kalt, weil er zynisch ist, den Hauptpreis des Filmfestivals. Und auf diesem Filmfestival begegnet er eine Frau, die kennen sich von früher. Man weiß am Anfang nicht genau, woher. Man spürt, irgendwas ist mal zwischen den beiden gewesen. Und die beiden verbringen zufällig oder nicht ganz zufällig eine Woche während dieses Festivals zusammen. 5 Tage, 5 Nächte. Und dieser Mann ist eigentlich wirklich ein Zyniker geworden, aus der Haltung heraus, dass in dieser Gesellschaft anders kein Durchkommen ist. Wer seine Gefühle zeigt, der wird kaputt gespielt, ist seine Haltung. Und eigentlich liebt er diese Frau aber, also er kommt mit seinem eigenen Lebenskonzept nicht mehr klar.
Also ich habe hier gefunden, ein Seelendrama, bei dem der Teufel die Hauptrolle spielt.
Ja, also es ist mein Erstling, sag ich immer. Ich musste den damals unbedingt so loswerden. Wahrscheinlich werde ich sowas nie wieder schreiben. Ich mag ihn trotzdem, trotz seiner Fehler. Also es ist auch ein bisschen philosophisch angehaucht, manchmal etwas um viele Ecken gedacht. Also es spielt sozusagen auch eine etwas metaphysische Märchenebene immer eine Rolle. Also der André Kaminski erzählt der Hanna eine Geschichte, die ein bisschen wie ein Märchen klingt und wo aber eigentlich zunehmend durchkommt, dass er eben mit seinem Zynismus selber nicht klarkommt und eigentlich die Gefühle irgendwo aus ihm raus wollen. Also es wimmelt von Metaphern und Märchenhaften und Philosophischem in dem Buch.
Das Buch ist Ihr Erstlingswerk, haben Sie gesagt. Das lässt darauf schließen, dass es noch 2 oder 3 oder 4 oder mehrere Nachfolger geben wird. Vielleicht nicht mit dem Metier, mit dem Inhalt, mit dem Stoff, sondern es wird Nachfolger geben. Was steht denn als nächstes auf Ihrem Plan? Was wird gefertigt, was wird produziert?
Ja, also jetzt steht immer noch die 3. Erzählung für den Erzählband Geschichten von der Straße an. Außerdem arbeite ich im Moment mit einem befreundeten Drehbuchautoren zusammen und wir wollen uns wieder mal an einem Filmstoff versuchen. Und dann habe ich immer noch so in Anfängen einen Briefroman, der heißt Unterm Dach.
Radio Funkwerk. Die Lizenz zum Selbermachen.
Wir sind bei der Schnellfragerunde in der Bücherbar angekommen. Das heißt, unsere Bücherbar ist fast zu Ende. Heute geht die Schnellfragerunde an Anne Gallinat. Und ich fange an. Märchenbücher sind für mich?
etwas ganz Zauberhaftes.
Mit 1 Million Euro würde ich?
Würde ich vor allen Dingen dafür sorgen, dass auch junge Autoren bessere Chancen zum Veröffentlichen hätten.
Peinlich war mir zuletzt.
Oh.
Nichts.
Nichts.
Okay. Von meinen Eltern habe ich gelernt,
Gut zuzuhören.
Meine Vorbilder als Schriftsteller sind
Tolstoi, Thomas Mann, Dostojewski.
Den nachfolgenden Generationen gebe ich mit auf den Weg,
Mit Geduld eine Sache zu verfolgen, die man unbedingt machen will. Irgendwann schafft man's.
Zuletzt gelacht habe ich über
in irgendeiner Garderobe im Kaufhaus, wo ich Dinge anprobiert habe, die mir überhaupt nicht gepasst haben.
Von meinem Schreibtisch entferne ich als nächstes
die gelesenen Bücher.
Stolz bin ich auf?
Auf meine letzten Geschichten.
Die beste Entscheidung meines Lebens war?
Den Mut zu finden, als freiberuflicher Autor zu arbeiten.
Wenn Frau Gallinat kocht, dann gibt es
Am meisten Fantasiegerichte, gemischte Nudelfannen, Aufläufe, Suppen.
Vielen Dank, Frau Gallinat. Wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg, drücken Ihnen die Daumen, gute Ideen, gute Einfälle für Ihren Umgang mit den Lesern, mit Kindern und mit den Hörern dieser Sendung. Alles Gute für Sie und eine schöne Zeit. Tschüss. Sie hörten einen Podcast der Sendung Bücherbar, das Autorenmagazin, mit der Autorin Anne Gallinat aus Saalfeld. Den Podcast hat Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft produziert.